Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio.
Und dem Dominik.
Und diesmal auch noch mit zwei Gästen. Gerade vorab, wir werden heute über das Gesundheitssystem reden von der Schweiz. Und da haben wir unseren hochkarätigen Gesprächspartner eingeladen. Zum einen die Miriam Hiller.
Hallo.
Respektive die Miri werden wir sie nennen. Sie ist Oberärztin an verschiedenen Spitälern in der Stadt Luzern, oder war zumindest. Ist Notfallärztin und wir werden sie jetzt gerade auch ein bisschen näher kennenlernen. Und dann ist noch der Cornel Kaufmann da. Hallo Cornel.
Hallo.
Cornel ist Gesundheitsökonom, hat jetzt seine Doktorarbeit an der Uni Luzern geschrieben und ist jetzt schon tätig für ein privates Dienstleistungsunternehmen, kann man sagen. Forschungs- und Dienstleistungsunternehmen.
Genau.
Ja, dann erste Mal Frage, oder was uns da zusammengebracht hat, ist, dass das Schweizer Gesundheitssystem wieder mal in den Medien ist und auch wieder mal politisch diskutiert wird. Anhand von schwarzen Listen. Was sind schwarze Listen? Das sind das sind kantonale Listen von säumigen Prämienzahlern von der obligatorischen Krankenkasse. Und es gibt in der Schweiz 9 Kantone, wo schwarze Listen führen. Unter anderem ja auch der Kanton Luzern, was zumindest die Miri eigentlich auch direkt betrifft. Dann wollte ich eigentlich gerade mal kurz fragen, bist du im Alltag in dem Sinn von der schwarzen Liste vom Kanton Luzern betroffen?
Ja, und zwar in dem Sinn, dass einfach Patienten, die auf dieser schwarzen Liste sind, werden, wenn sie aufgenommen werden, quasi als Fall, gibt es so 2 Paragraphenzeichen hinten dran, was so viel bedeutet wie, sie sind auf dieser schwarzen Liste, was quasi für uns heisst, man dürfte halt eben einfach nur entsprechende Notfallbehandlungen machen und muss dann halt auch mit Unterschrift bezeugen, dass das jetzt ein Notfall war, wenn man den Patienten behandelt hat.
Ja, es geht ja eben bei diesen schwarzen Listen darum, dass man eigentlich säumige Prämienzahler auf die Liste nimmt. Also das macht der Kanton für Krankenkassen, respektive die Krankenkasse meldet die jeweiligen Personen beim Kanton und der Kanton tut ja die Listen eigentlich zentral betreiben.
Was ich mir da immer so ein bisschen die Frage stelle, kann man das so genau abgrenzen, was ein Notfall ist und was nicht?
Ja, nein, das ist ja eben genau schwieriger. Das ist ja eigentlich das ist in meinen Augen unmöglicher. Also ich meine, schlussendlich, wenn der Patient auf den Notfall kommt, hat er selber ja schon das Gefühl, er ist ein Notfall, die fährt es ja schon an. Und dann ist es eigentlich ermessen von jedem Einzelnen und dann kommt halt auch dazu, dass du ja eigentlich als Arzt oder Ärztin quasi verpflichtet bist, medizinische Hilfe zu leisten. Also es ist eine schwierige Grenzwanderung zwischen was machst du jetzt und was machst du nicht. Und häufig machst du halt tatsächlich weniger, als du es vielleicht bei jemand anderem würdest machen, aber das Notwendige machst du eigentlich immer. Und am Schluss musst du halt einfach unterschreiben, dass du das als Arzt als Notfall betrachtet hast mit deinem Fachwissen. Was aber, glaube ich, soweit ich weiss, noch nicht bedeutet, dass es dann Krankenkasse auch als das anerkennt und dann auch zahlt. Ich glaube, das ist nicht gleichbedeutend.
Aber ihr werdet ja wahrscheinlich irgendwelche, wie sagt man dem, Anweisungen haben, wenn ihr mit so Fällen umgehen müsst, oder? Also heisst Notfall, es muss lebensbedrohlich sein?
Ja, nein, Notfall ist ja eigentlich auch, wenn jemand starke Schmerzen hat oder ich weiß noch nicht, höchstes Fieber oder massive Angstzustände oder keine Ahnung was. Das kann ja auch, das finde ich, jetzt gilt auch als Notfall. Aber ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt nicht, ob wir eine Liste haben, wo wir uns daran halten könnten, wo wir sagen, wenn der und der Punkt erfüllt ist, dann gilt es als Notfall und sonst halt nicht. Soweit ich weiß, ist das Ermessen vom behandelnden Arzt.
Also und da geht jetzt in der Hierarchiestufe geht das auch nicht weiter hoch. Also da ist man eigentlich dann als Oberärztin oder auch ist man auch schon als Assistenzärztin dann in einer Situation, wo man muss entscheiden oder?
Also als Assistenzarzt darfst du grundsätzlich eigentlich immer sagen, ich will das nicht entscheiden und kannst deinen nächsten Höheren dazu holen, also den Oberarzt. Mhm. Aber ich muss es entscheiden. Also es ist Ja, du hast ja nicht unter Umständen nicht Zeit, um nach, ich weiss nicht, wem anrufen, sondern es ist auch in meinem Ermessen, aber es ist auch schon als Assistenzärztin in meinem Ermessen eigentlich gewesen.
Und sind da, also gibt es da auch ein Sanktionierungsprogramm? Also was ist jetzt, wenn jetzt du sozusagen das volle Programm jemandem als Dienstleistung eigentlich gibst, wo eben eigentlich auf dieser schwarzen Liste ist, was, also kann da etwas passieren in dir, oder gibt's da, kann es da einen Zusammenschiss geben, oder kann das irgendwie Konsequenzen haben, persönliche?
Ganz ehrlich, keine Ahnung.
Ja.
Also es hat auch für das Haus Konsequenzen, weil das Haus halt alles zahlt, was ich mache, weil es möglich ist, dass die Krankenkasse das ja immer noch nicht zahlt. Mhm. Also am Schluss zahlt es einfach das Spital selber.
Ja.
Aber ich wüsste nicht, ob, ich habe keine Ahnung, ob irgendeine Statistik geführt wird, von welchem Doktor macht welche Notfallbehandlungen bei schwarzen Listenpatienten und welche verursacht mehr Kosten, keine Ahnung.
Ja. Ja, da haben wir ja jetzt auch gerade heute noch in der Sonntagszeitung einen Bericht gehabt. Also wir nehmen heute am Sonntag auf, am 6. Mai. Es war noch ein Bericht vom Kanton St. Gallen, wo eben eine Entbindung von einer Frau eigentlich von der Krankenkasse nicht hat wollen gezahlt werden, die auch auf dieser Liste ist.
Mhm.
Wo dann aber vor Gericht eigentlich das Spital eigentlich recht bekommt. Also dass dann dass eine Geburt als Notfall gilt.
Ja, dort ist es aber glaube ich gerechtfertigt worden, im Sinne von als Notfall, weil akut lebensbedrohlich, sondern einfach weil mit starken Schmerzen verbunden, also weil halt die Geburt mit massiven Schmerzen verbunden ist und weil massive Schmerzen auch als Notfall quasi dürfen gelten oder dringliche medizinische Behandlung dürfen in Anspruch nehmen.
Ja, Thema schwarze Liste, neben mir noch der Cornelis-Boot. Wie gesagt, du bist ja Gesundheitsökonom. Und also wie sieht man das jetzt vielleicht aus einer Warte von einem Gesundheitsökonom überhaupt? Das ist ja eine Art des Werkzeug, wo dafür da soll sein, dass man eben eigentlich säumige Prämienzahler motiviert, so mehr Prämien zu zahlen, respektive halt ein kleiner eine Disziplinierung in die obligatorische Krankenkassenprämienzahlung reinbringen. Ist das ein legitimes Werkzeug oder also hat das irgendeine Legitimität? Oder?
Also was wie ich es sehe, ist es natürlich so, also wir haben ja, wie das Gesundheitssystem aufgebaut ist, gibt es ja Prämienverbilligung. Also das heisst, für die, die grundsätzlich Prämien nicht können zahlen können, aufgrund von einem tiefen Einkommen, die haben eigentlich Anspruch auf eine Prämienverbilligung. Das heisst, der Kanton und der Staat zusammen, die zahlen eigentlich die Gesamtprämie oder einen gewissen Anteil davon. Jetzt ist es so, dass, wenn ich mich nicht täusche, ist eigentlich eine schwarze Liste eingeführt worden mit der Annahme, dass man da kann, die Leute zum Prämien zu zahlen motivieren, und zwar die Leute, die eigentlich die Prämie auch können zahlen, sprich die, die eigentlich keine Prämienverbilligung haben. Aber so wie ich das jetzt auch in der letzten Zeit in den Medien gelesen habe, ist es ja tendenziell so, dass man herausgefunden hat, dass doch auch ein recht grosser Anteil von diesen Leuten auf der schwarzen Liste grundsätzlich eigentlich Anspruch hätten für Prämienverbilligung. Was ja, natürlich gewisse Fragen aufwirft und in der Umsetzung, ob man, also was genau damit bezweckt wird, schlussendlich auch mit so einer schwarzen Liste.
Also die haben Prämienbilligung eben Anspruch darauf, aber beziehen sie einfach nicht
aus
was auch immer für Gründe.
Ja, vielleicht eben Gründe, mögliche Gründe, wo man natürlich auch immer wieder mal diskutiert ist. System, also man muss natürlich eine gewisse Kompetenz haben und System können, dass man überhaupt zu Prämienverbilligungen kommt. Also man muss, je nach Kanton kann das variieren, aber grundsätzlich ist es so, dass man sich muss, also teilweise kommt man ein Anmeldeformular zugeschickt über, in anderen Kantonen weniger, aber es ist so, man muss wie ein Formular ausfüllen, damit man überhaupt nachher die Prämienverbilligung bekommt. Und ich kann mir gut vorstellen, oder es zeigt sich zum Teil auch, dass die Leute überfordert sind mit sozusagen dem Anmeldesystem.
Jetzt ist ja das eigentlich ein Sanktionierungssystem, oder? Also die schwarze Liste. Man wird ja sanktioniert, indem man nicht zahlt. Jetzt wird ja gerade im Gesundheitssystem, oder also jetzt, so in der Schweiz und auch in anderen, wird ja häufig eigentlich über Anreizsystem geredet. Also wie bringt man überhaupt ja, so die Player in dem ganzen System dazu, dass das Ganze eigentlich ja günstiger oder effizienter zu machen am Schluss. Wie ist das so, also in der Forschung gibt es da irgendwie klare Meinungen, also was irgendwie besser funktioniert?
Also eben, wie du gesagt hast, also ich denke, grundsätzlich würde ich jetzt auch eher mit positiven Anreizen eigentlich so etwas angehen, als mit sozusagen negativ, also mit schlussendlich, dass die eigentlich bestraft werden, wo die Prämien nicht zahlen. Aber jetzt sind gerade spezifisch auf das Beispiel angewendet. Ich meine, man kann natürlich, also jetzt eben gerade, wenn man wieder für Prämienverbilligung redet, also eben dort würde ich einfach auch sagen, wir könnten natürlich auch das System vereinfachen, indem das noch neu die Leute vielleicht auch klar kommen in dem System. Aber jetzt sind gerade, ich meine, die Prämien nicht zahlen, aber trotzdem vielleicht könnten. Also ich glaube, das ist ja schlussendlich auch ein relativ kleiner Anteil von der Gesamtbevölkerung. Mhm. Das sehe ich jetzt, also ich weiß nicht, ob man dort muss eingreifen oder inwiefern dass man dort auch eingreifen kann. Aber wenn man das natürlich vergleicht mit den Gesamtkosten, die das Gesundheitssystem generiert, ist das bestimmt ein kleiner Anteil. Also ich würde eher sagen, man muss schauen, dass auch die, die wirklich eine Prämienverbilligung nötig haben, dass die auch schlussendlich die Prämienverbilligung überkommen. Und zusätzlich ist es so, dass ja eigentlich auch immer weniger Leute über die letzten Jahre Prämienverbilligung überkommen. Sei das, weil Kantone eigentlich ihre Beiträge kürzen, also weil sie selber finanzielle Probleme haben, tun sie noch einfach Prämienverbilligung kürzen. Sprich, es kommen immer weniger Leute oder eben mit einem höheren Einkommen nur noch kommen eigentlich schlussendlich eine Prämienverbilligung über, was natürlich noch wieder eine höhere Prämienlast zur Folge hat.
Da sind wir ja eigentlich im Kanton Luzern gerade im richtigen Kanton, wenn wir über Prämienverbilligungen reden, die dann eben nicht ausgezahlt werden oder sogar wieder müssen zurückgezahlt werden, oder? Mhm. Weil wir es nicht geschafft haben, ein kantonales Budget zu erreichen. Aber so punkto Anreizsystem, wieder mal zurück in Notfall oder ins Spital. Was hast jetzt du zum Beispiel als Ärztin? Also hast du spürbare Anreizsysteme in deinem Alltag, um sozusagen deine Arbeit günstiger oder effizienter zu machen oder so eine Art das Gesundheitssystem zu entlasten?
Das ist eine schwierige Frage. Also Anreize in dem Sinn, dass ich jetzt, ich weiß nicht, am Schluss einen besseren Lohn habe oder ich weiß nicht, gelobt werden dafür, wenn ich sparsam umgehe, gibt es nicht. Mhm. Also ich glaube, das liegt einfach in meiner eigenen Verantwortung und in meinem eigenen Interesse. Und natürlich ist es am Ende auch das Interesse vom Spital. Vielleicht hätte es schon Konsequenzen, wenn ich jetzt total unwirtschaftlich würde an die Sache hergehen. Aber eigentlich, also jetzt für mich persönlich ist das mein Interesse, dass man einigermaßen wirtschaftlich mit dem Zeug umgeht. Und dass man auch, also nicht jetzt nur wirtschaftlich betrachtet, sondern dass man sich eigentlich bei allem, was man macht, überlegt, warum mache ich das, brauche ich das und was hat es für eine Konsequenz? Also ich finde, es wird viel zu viel einfach mal ins Blaue aus der Diagnostik gemacht, weil man keine Ahnung hat, was man eigentlich sucht und das muss man ja alles zahlen.
Also es wird am Ende vom Jahr nicht unbedingt geklatscht, wenn man merkt, dass da gewisse Leistungen vielleicht auch haben können eingedämmt werden, die nicht nötig
sind. Also muss sicher nicht nötig werden. Sicher nicht für mich persönlich wird geklatscht, nein, das hätte ich jetzt auch noch nie gemerkt. Also es gibt auch nicht irgendwie Aufleistungen von, wer hat jetzt wie viel Kosten verursacht. Also so etwas hätte ich noch nie gesehen.
Mhm. Aber das ist ja immer wieder ein Punkt in der Diskussion, Politiker fordern, dass man eben die Anreize irgendwie wieder umkehren und dass man dort belohnen, wer eine gute Behandlung macht mit möglichst weniger Ressourcenverbrauch, oder? Gibt es überhaupt irgendwelche denkbare Modelle, wo so etwas vorgesehen?
Ja, also ich denke, was du da auch ansprichst, ist ein System, das sich auch Pay-for-Performance nennt. Das heisst, man tut eine gewisse Qualität messen, da kann man verschiedene Indikatoren dazu verwenden. Und dort fangen schon die ersten Diskussionen an, wie tust du die Performance von einem Arzt schlussendlich messen. Und es ist auch immer das Problem, dass anhand die Indikatoren, die du schlussendlich einschliessen kannst, kann zu einem Problem führen, dass nachher auch genau die Indikatoren besser werden. Mhm. Ob das schlussendlich dann auch das Outcome verbessert, ist eben abhängig von den ausgewählten Indikatoren. Das ist schon ein System, das eigentlich auch immer mehr auch in den USA angewendet wird. In der Schweiz bis jetzt eigentlich weniger, aber es ist auch, wird diskutiert. Also das heisst, wir können schlussendlich sagen, dass der Arzt zum Beispiel verantwortlich ist für eine gewisse Qualität und mehr Qualität, die er generiert oder eigentlich auch produziert, dann kommt er auch mehr nachher wieder zahlt. Das wäre jetzt so eine Idee, dass man eigentlich das Zahlungssystem abhängig macht von der Qualität.
Aber eben das Problem, wie tut man die Qualität bemessen? Oder? Ich meine, also ist das überhaupt möglich?
Also die Frage ist auch, wo setzt du an, um das zu messen? Also ich meine, das Problem fängt schon dort an, dass du jetzt, sagen wir, in einem Zentrumsspital wie das Kantonsspital in Luzern hast du ganz ein anderes Patientengut auf dem Notfall, wo im Schnitt sicher kostenaufwendiger ist als jetzt zum Beispiel im Spital Wollhausen auf dem Notfall. Weil es ist halt einfach ein schwerer krankes Patientengut und schwerer kranke Patienten kosten mehr. Das ist einfach so. Und da kannst du ja nicht sagen, also das müsstest du ja wie mit einfließen lassen.
Ja.
Und du hast halt, wenn du schwerer kranke Patienten hast, hast du ja auch häufiger ein schlechteres Outcome. Also würde das bedeuten, dass dann schlussendlich die Töchter in den Zentrumsspitälern am Schluss schlechter verdienen, weil sie unwirtschaftlicher sind, obwohl sie gar nichts dafür können, weil sie einfach die schlechteren Patienten bekommen. Mhm. Also müsstest du irgendwie, grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass man so etwas durchdenken kann, aber du müsstest es einfach extrem gut durchdenken und müsstest dir sehr gut überlegen, welche Indikatoren nehme ich, damit es nachher am Schluss nicht dazu führt, dass man quasi Patientenbetreuung kompromittiert, indem man auf gewisse Sachen verzichtet, weil man immer im Hinterkopf hat, ja, am Schluss habe ich dann 1000 Stutz weniger Lohn Ende Monat, wenn ich jetzt das und das noch mache.
Ich denke, da muss man natürlich schon auch den, müssen wir mit einbeziehen, was für eine Patientenpopulation, dass man überhaupt
nicht, ja, unbedingt, ja.
Und kann man denn überhaupt jetzt als Arzt, kann man das sagen, dass dann, eben wenn man jetzt da das davon quantifizieren oder irgendwie vermessen, also weißt, ist jede Blinddarmentzündung, die bei euch einläuft, ist die gleich?
Also grundsätzlich ist nicht jeder gleich und auch nicht jeder Mensch mit einem Blinddarm ist gleich und gewisse sind jung und gesund und haben nur den Blinddarm und andere sind halt alt und krank und haben einen Haufen Medikamente, das macht alles komplizierter.
Mhm.
Und da kommst du eigentlich schon ins DRG rein, also das DRG sagt ja quasi, dass, also vereinfacht gesagt, jeder Blinddarm das Gleiche ist und nachher kannst du aber noch ein bisschen etwas oben drauf packen und dann kommst du noch ein bisschen mehr Geld über, je nachdem.
Du meinst Fallpauschalsystem?
Ja.
Ja. Kannst du gerade schnell erklären, was das eigentlich ist?
Ja, ich glaube, das kann der Conan vielleicht besser erklären.
Ja, also eigentlich ist es ja genau, wie der Dominik gesagt hat, sind eigentlich Fallpauschalen. Das heisst, dass man einfach pro Fall, sagen wir jetzt zum Beispiel einen Armbruch und ein Spital, zum Beispiel, keine Ahnung, 700 Franken über und nachher müssen sie eigentlich mit dem Budget müssen sie noch den Arm zusammenflicken. Entweder sie sind mit den wirklichen Kosten sind noch nicht tiefer als die 700 Franken, sprich das Spital hat etwas extra gemacht oder die Kosten sind halt höher und entsprechend macht das sozusagen das Spital Verlust. Also das ist ganz simpel gesagt und das hat natürlich einen gewissen Anreiz, dass ein Spital nachher möglichst effizient auch arbeiten soll.
Mhm.
Das System hat man ja, wann hat man das eingeführt?
2012, glaube ich, oder?
Und wie haben sich Gesundheitskosten seitdem entwickelt?
Ja, ich würde mal sagen, sicher nicht anders als vorher.
Ja.
Aber ich meine, es ist natürlich auch noch ein junges System. Also ich finde, ganz völlig daneben ist es bestimmt nicht. Also ich finde es eben schwierig, wenn man einfach sagt, ja, weil die Kosten weiterhin gestiegen sind, ist das auch ein schlechtes System. Also das wäre irgendwie ein kleiner Kurz. Das wäre jetzt ein kleiner kurzer Schluss gezogen. Mhm. Aber es ist sicher noch verbesserungsfähig.
Es wird ja aber auch jedes Jahr angepasst, muss man auch dazu sagen. Also es wird jedes Jahr aufgrund der Fälle, die man hatte, immer wieder neu berechnet, wieder neue Codierungen auferlegt, wieder neue Sachen reingebracht, andere Sachen rausgerührt. Also es wird wirklich jedes Jahr angepasst. Und es ist quasi der Grundfall, den du hast. Und es kommen dann halt Nebendiagnosen kommen oben drauf, die unter Umständen relevant sind, die dann halt im Spital auch mehr Kosten geben, die auch längere Aufenthaltsdauer im Durchschnitt darfst haben und so weiter. Also es ist ein mega komplexes System.
Und man probiert die Realität immer besser abzubilden.
Ja, genau. Ja. Also was, ich finde es grundsätzlich, muss ich sagen, auch nicht so mega schlecht, weil ich glaube, es führt schon ein bisschen dazu, dass man sich überlegt, wie lange behalte ich jetzt einen Patienten da. Also ich meine, es sollte nicht so sein, dass man den Patienten am Tag 3 heimschickt, weil man dann am meisten Geld damit macht. Auch wenn es jetzt vielleicht überhaupt nicht passt, am Tag 3 heimschicken. Aber es führt vielleicht halt auch dazu, dass man nicht jemanden, der einfach Lust hat, 8 Tage im Spital zu bleiben, halt einfach 8 Tage da abhaltet, obwohl es nach 7 Tagen oder 6 Tagen nicht mehr nötig ist. Also ich glaube, es ist schon nicht nur schlecht.
Ja, tönen tut es ja eben eigentlich super, dass man halt, aber dass eigentlich ein Spital dann von sich aus ja eigentlich seine Prozesse auch so muss optimieren, aber dass noch etwas übrig bleibt für das Spital. Oder da halt wie der Preis, den sie bekommen für die Leistung,
ist festgelegt,
eigentlich einmal festgelegt ist.
Wobei man auch muss sagen, dass es halt auch ganz, ganz viel, da kenne ich mich auch zu wenig aus, aber es gibt ganz, ganz viele Hintertürchen, sage ich jetzt mal, die man nutzen kann. Also wo man kann. Ein Beispiel ist zum Beispiel eine spezielle Blutgasanalyse bei einem Patienten, der eine Lungenentzündung hat. Und wenn du die Blutgasanalyse machst und dir ein gewisses schlechtes Resultat zeigst, dann steigt die Fallpauschale, die du bekommst für den Patienten, wenn du ihn aufnimmst und er ein paar Tage im Spital bleibt, die steigt. Also du kommst mehr Geld über, wenn du die Untersuchung machst. Das heisst, es wird die Untersuchung einfach bald schon routinemässig gemacht, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig ist. Also obwohl es nichts ändert an der Therapie, aber es ändert halt etwas am Geld, das du am Schluss überkommst. Und das finde ich höchst, wie soll ich sagen, zweifelhaft. Ich finde, erstens tust du dem Patienten eine Untersuchung aufbürden, die es eigentlich nicht bräuchte. Und zweitens schröpfst du eigentlich das Gesundheitssystem, indem du einfach eine Untersuchung machst, die 2.000-3.000 Stutz mehr Geld gibt, die aber eigentlich nicht nötig gewesen wäre und die du vielleicht vorher nicht gemacht hättest.
Mhm.
Also es gibt da schon, eben, es gibt auch die Gegenseite.
Aber du kannst ja auch innerhalb von dem Pauschalsystem gibt es ja noch so Fehlanreize, wenn man dem so sagen will. Dass eigentlich, je mehr Leistungen du erbringst oder je mehr Kosten du verursachst, desto mehr Geld kommt das Spital noch darüber. Oder?
Ja, also bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, es ist schon nicht unendlich, dass du mehr kannst reinpacken und mehr überkommst. Es ist schon irgendwo kippt es dann nicht gegenrichtig. Aber es ist zum Beispiel auch Sachen, wenn du einen Patienten hast, der, sagen wir, einen Parkinson hat und der steht auf der Diagnoseliste im Bericht, der nachher am Schluss verschickt wird. Und der Patient hat auch Physiotherapie gehabt während dem Spitalaufenthalt wegen dem Parkinson. Gibt es viel mehr Geld, als wenn zwar der Parkinson draufsteht, aber der Patient nicht Physiotherapie gehabt hat. Was ja gerechtfertigt ist, weil du Therapie mehr machst. Aber die Verhältnismäßigkeit vom Geld, das es mehr gibt, ist dann irgendwie nicht so ganz stimmig, finde ich.
Jetzt haben wir eigentlich beide gesehen, dass das Fallpauschalensystem eigentlich noch sinnvoll ist. Ich mag mich noch erinnern, in der Debatte seiner Zeit hat man da schon grosse Hoffnungen reingesetzt, dass das jetzt so weit so eine markante Verbesserung auch bringen kann, eben was so Anreize angeht und so. Jetzt vielleicht auch eher aus gesundheitsökonomischer Sicht, kann man sagen, das hat sich bewährt oder wird sich das irgendwann noch bewähren, wenn man das System in den nächsten 20 Jahren noch konsequent verbessern?
Also ein Punkt, der sicher angesprochen worden ist, also im vorherigen System, wenn man sozusagen ein Fee-for-Service-System hat, das heisst, man kann alles abrechnen, was man noch auch leistet, dort sind ganz klare Anreize. Also die Anreize sind, Struktur ist relativ simpel, das heisst eigentlich, dass einfach, wenn ich mehr verkaufe, komme ich mehr über. Und das haben wir ja eigentlich probiert zu bekämpfen. Mit dem neuen System ist halt schon so, es gibt eben, wie auch Miri gesagt hat, es gibt viele verschiedene kleinere Anreize, die daraus auch wieder entstanden sind, eben wie zum Beispiel das Upcoding oder ja, es gibt auch andere Beispiele. Und das ist schon, eben, ich meine, man muss einfach irgendwie noch schauen, dass man die vielleicht auch mit Monitoren oder mit Überprüfungsmechanismen, dass man vielleicht auch so Sachen kann entdecken. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht der völlig falsche Weg ist. Ob das in Zukunft irgendwann noch wirklich wird zu einer Kosteneindämmung führen oder nicht, also das werden wir noch sehen.
Gut, das ist ja generell die Frage, ob du überhaupt kannst erwarten, dass Kosten ernsthaft kannst eindämmen kannst, weil ja auch die Erwartungshaltung und die Möglichkeiten von der Medizin steigen von Jahr zu Jahr. Also es ist ja nicht einfach nur in dem getan, dass du quasi ein neues System einführst, sondern eben es fängt schon beim Patienten an, der erwartet, dass er die und die Untersuchung bekommt. Und sind wir ehrlich, jeder, der eine bestimmte Untersuchung möchte, bekommt die auch irgendwann irgendwo. Egal wie rational das oder wie wirtschaftlich das gewisse Leute halt denken in dieser Kette. Und wir haben auch einfach je länger je mehr Therapien, je länger je ältere Patienten und je länger je teurere Therapien. Also die Kosten werden sowieso steigen.
Ja, das finde ich eben noch einen interessanten Punkt. Aber gerade was so Anreizsystem oder Anreiz generell anbelangt. Eigentlich hast du ein Modell oder eine Realität, die ja auf eine Art sind sich alle unisono einig, dass das irgendwie muss, eben effizienter werden, es muss irgendwie günstiger werden oder es muss zahlbar bleiben. Also respektive eben, es muss irgendwie im Wohlstandswachstum entsprechen, dass, ja, dass wir nicht irgendwann mal eine Situation haben, wo wir, ich weiss auch nicht, die Hälfte von unserem Lohn an Prämien geht. Aber jetzt, wenn ja du die Situation hast, es kommt eine kranke Person, sei es ein Spital, sei es ein Hausarzt, sei es weiss auch nicht was, halt einfach zu einem Gesundheitsdienstleister, dann hast du eigentlich in dieser Situation niemanden, der einen Anreiz hat, weniger Geld oder dass weniger Leistungen erbracht werden und ergo halt auch, dass es weniger kostet, weil du hast ja so einen Triangel aus kranker Person, eben Gesundheitsdienstleister und der Krankenkasse. Und eigentlich haben ja in dem Moment alle drei eigentlich einen Anreiz, dass ja eben, dass sehr viel gemacht wird, wo logischerweise sehr viel kostet, wo dann eigentlich ja all die Millionen von gesunden Prämienzahlern nachher dann zahlen. Also eigentlich hast du nur in einem gesunden Zustand den Anspruch, dass sie irgendwie günstiger werden.
Ich denke, der Versicherer, der wäre noch der, der am ehesten, der eigentlich nicht unbedingt den Anreiz hat, dass mir Leistungen bezogen werden. Weil das bedeutet für ihn ja schlussendlich wieder, dass seine Prämien steigen, was ihn auf dem Markt schlussendlich auch wieder unattraktiver macht. Also, darum wird ja auch oftmals diskutiert, dass eben die Versicherung mehr eigentlich auch die Rolle einnehmen könnte in der Kosteneindämmung. Aber ich bin völlig deiner Meinung, also der Patient und der Arzt, die haben ja eigentlich in dem Sinn nicht unbedingt schlussendlich das Interesse, um irgendeine Leistung zu verweigern.
Mhm. Aber es ist nicht so, dass, also da weiss ich jetzt wenig Bescheid, aber bei den Hausärzten ist es schon ein bisschen so, dass quasi ausgerechnet wird, was sie für Kosten verursacht haben und dass sie quasi anhand von ihrem Patienten, vom Schnitt, wie krank ihre Patienten sind, in einem gewissen Schnitt von Leistungen müssen liegen, weil sie sonst irgendwie halt Krankenkassenzulassung oder so etwas verlieren. Ich weiss auch nicht genau, wie das organisiert ist, aber bei den Hausärzten hat es schon einen gewissen Ansporn, dass jetzt nicht einfach alles ins Blaue raus ist schon da.
Ja, und ich glaube, das ist schon eben, also ich auch schon von ich glaube, es gibt auch Versicherungen, die eben genau so ein Monitoring eigentlich machen. Mm-hmm. Und je nachdem auch so wie Briefe in den Ärzten nachher verschicken, wenn sie extrem hohe Kosten generieren. Ja.
Was zahlt denn so einen Brief hin?
Also, keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
Bitte nicht mehr so viel Geld ausgeben.
Aber ich weiss nicht, ob es schlussendlich in der Durchsetzung, ob sie irgendwie gegen die können vorgehen dass, oder das ob sie es machen, das weiss ich ehrlich gesagt nicht.
Das weiss ich auch nicht.
Aber ein anderer Punkt, den du vorhin auch noch gesagt hast, ist eben wegen dem Anteil von unserem Budget, das wir eigentlich brauchen für Gesundheitskosten. Also ich bin mir manchmal auch nicht ganz sicher, ob wir einfach auch ein bisschen ein Umdenken brauchen. Also einfach, dass einfach gegenüber von, sagen wir, 20, 30 Jahren einfach heutzutage Gesundheit einfach wichtiger ist. Und durch das wir eigentlich auch parat sind, um mehr für die Gesundheit auszugeben. Mhm. Klar, das ist für die, die unten dran sind an der Einkommensverteilung, ist das natürlich extrem hart. Wo natürlich je nachdem auch wieder irgendeine Lösungen gefunden werden. Aber einfach im Ganzen, im Allgemeinen, es ist ja wie so Kommunikation. Für Kommunikationsmittel geben wir ja jetzt heutzutage auch mehr aus, weder dass man das vielleicht vor 50 Jahren gemacht hat. Also einfach nur immer über Kosten zu reden oder dass das jetzt einen grösseren Anteil einnimmt, ich finde, ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt nur ein Problem ist, sondern vielleicht ist das halt einfach auch ganz ein normaler Wandel von der Zeit, dass man einfach heutzutage ein grösseres Gewicht auf Gesundheit legt und auch die Möglichkeiten hat, um ein grösseres Gewicht auf Gesundheit zu legen, als das vielleicht noch vor 50 Jahren der Fall war.
Mhm. Jetzt hast du aber gerade gesagt, dass eben für die da am Unterende vom Einkommen, was für die ein Problem kann sein. Was wäre davon gezahlt, wenn man würde so eine einkommensabhängige Krankenkassenprämie würde einführen, so wie man das irgendwie bei der AHV könnte?
Das wäre jetzt natürlich grundsätzlich eine Möglichkeit, wie dass man das so etwas machen könnte. Grundsätzlich sehe ich es aber eher so, dass man ein Umverteilungssystem haben soll, das im Hintergrund arbeitet. Also, dass eigentlich alle für ein gewisses Produkt eigentlich auch den Preis zahlen, wo das Produkt wirklich hat. Sagt, dass jetzt auch ein Brot sein, dort zahlen auch alle den gleichen Preis. Also wenn ich jetzt von Krankenkassenprämien rede, dass eigentlich alle den Preis zahlen, der auch wirklich den Wert von diesem Produkt hat. Aber noch nicht im Hintergrund, nachher die Bedürftigen eigentlich sozusagen einen unterstützigen Transfer überkommen. Und das ist einfach so, dass ist halt auch aus ökonomischer Sicht, dass es keine sozusagen Preisverzerrung gibt. Aber das wäre sicher etwas, wo schlussendlich ähnlich wirkt wie eben das System, das wir heute haben, wo eigentlich alle gleiche Prämien zahlen, aber nachher halt eben Prämienverbilligung überkommen.
Was sind denn so Nachteile von einer Preisverzerrung? Also jetzt nicht irgendwie hochwissenschaftlich, ja. Oder, nein, aber es kann das wieder zuführen, ja. Dass dann eben die Leute irgendwie eben unnötige Leistungen vielleicht beanspruchen würden, wo sie sonst nicht werden, oder?
Wenn du das halt eben auf freiwilliger Basis hast, wie zum Beispiel das Brot, und das wird halt einfach günstiger, das heisst genau, dass die Leute, die auch weniger dafür zahlen, mehr davon konsumieren.
Also mehr als sie überhaupt können essen.
Zum Beispiel.
Also gut, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, also ich finde das grundsätzlich eigentlich nicht so eine schlechte Idee, dass man es einkommensabhängig macht, dass alle gleich viel Prozent vom Einkommen für Gesundheit, also für die Basisgesundheitskosten quasi zahlen müssen. Aber ich meine, ich sehe so viel, oder ich habe so viel den Eindruck, dass das Gesundheitssystem einfach als reine Dienstleistung angeschaut wird. Und ich glaube, wenn die Dienstleistung im Verhältnis dann irgendwann günstig wird, dann ist das Limit, die Dienstleistung jederzeit in Anspruch zu nehmen, sinkt einfach. Also es geht ein bisschen die Richtung von einfach möglichst viel Brot kaufen, auch wenn ich gar nicht alles kann essen kann. Mhm. Also ich glaube schon, dass das im Gesundheitssystem, also eben so ein bisschen der typische Patient, der Samstagmorgen um 3 Uhr, weil er jetzt gerade Zeit hat, mit dem Husten seit 3 Monaten auf den Notfall kommt. Ich meine, das geht für mich in die gleiche Richtung wie Brot kaufen, dass ich genug habe und mag dann aber gleich nicht alles essen.
Gibt es da auch den gegenteiligen Effekt? Also dass jetzt halt, wenn es für alle gleich viel kostet, dass dann halt eben eigentlich ein armer Mensch vielleicht auch mal Sachen nicht in Anspruch nimmt, die er vielleicht besser hat. Also ja, jetzt rein auch aus einer gesellschaftsgesundheitlichen Sicht.
Sicher. Also es gibt, ich kann es nicht mit Zahlen belegen, aber es gibt sicher sowohl die einen, die sehr stark im Dienstleistungsdenken sind und alles jederzeit und immer möchten in Anspruch nehmen. Und es gibt aber auch die anderen, die halt denken, nein, Jesus Gott, das kostet zu viel und das kann ich mir nicht leisten und nein, und das führt zu Kosten und ich weiss nicht was. Und kommen und kommen und kommen und kommen nicht. Und irgendwann ist es halt spät. Die gibt es schon
auch. Und ihr denkt, ja. Dann wärst du gescheiter mal
kommen. Ja. Also, wobei, ehrlich gesagt, muss ich sagen, jetzt auf städtischem Terrain passiert es also extrem viel häufiger, dass man denkt, ja, also sorry, wäre jetzt vielleicht nicht nötig gewesen, als dass man denkt, okay, hättest du schon vor ein paar Wochen selber kommen.
Das könnte man ja eher auf dem Land, oder? Der berühmte Bauer, der noch mit dem gebrochenen Bein und Arm noch Kühe muss melken.
Noch Kühe rein tut und so, genau.
Aber eben, das ist vielleicht auch nicht ganz sinnvoll, oder? Wenn der Bauer mit dem gebrochenen Bein, der irgendwie schon 24 Stunden alt ist, der kommt und vielleicht dann schon Komplikationen eventuell rum sind, die es sonst vielleicht nicht gegeben hat.
Gut, ich glaube jetzt, also das müssen wir auch versuchen herauszufinden, aber ich weiß nicht, inwiefern das sich jetzt das würde ändern, wenn du das Anreizsystem anders würdest machen und das Ganze billiger wäre und die Limite finanziell kleiner wäre zum Kommen. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass der Bauer, der mit dem Kopf unter dem Arm den Tag früher noch kommt. Ich meine, der hat immer noch seine Kühe daheim, die er versorgen muss. An dem ändert sich irgendwie nichts.
Ja, der würde immer noch seine Kühe tun.
Ich weiß nicht, ob sich etwas... Also
aber ich würde jetzt im Grundsatz, also finde ich jetzt, mit der, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man eine Franchise von 300 Franken hat, finde ich eigentlich die Hürde eigentlich verhältnismässig immer noch relativ tief angesetzt. Also sprich, wenn man eine Franchise von 300 Franken hat, dann muss man einfach die ersten 300 Franken von den Gesundheitskosten selber zahlen und nachher kommt eigentlich die Versicherung zu tragen. Und ich bin das
vom Selbstbehalt.
Genau, ja, also da hat man noch eigentlich normalerweise die 90%.
Aber hast du Zahlen, wie viel Prozent dass so eine tiefe Franchise haben? Wir sind ja ganz viele Leute einfach 2.500, dann ist ja die Hürde dann doch schon einiges höher.
Ja, also die beliebtesten Franchisen sind genau eben die tiefsten, also die 300er, okay, ja. Und die höchsten nachher auch wieder. Da gibt es zwischendrin gibt's vereinzelt, die noch irgendwie 1500er Franchise haben, aber ich gebe dir recht, natürlich bei 2500 Franken ist noch die Hürde sicher bedeutend höher, ja.
Und weißt du Zahlen, ob das einkommensabhängig ist, wo das man die Franchise ansetzt? Also weißt du, ob eher einkommensschwache Leute die Franchise wahrscheinlich eher höher ansetzen, weil ja dann auch die Prämie billiger ist, oder?
Ja, da gibt es eigentlich zwei Argumente. Das eine hast du gerade gesagt, genau, die Prämie kann man eigentlich sozusagen senken, indem man eine höhere Franchise wählt. Aber andersrum kann es eben eigentlich auch sein, dass wenn du relativ viel Prämieverbilligung beziehst, oder sozusagen wenn du auch Sozialhilfe beziehst, das ist das Extremste eigentlich, dann tut dir eigentlich der Kanton oder eben die Sozialhilfe die tiefste Franchise. Das heisst eigentlich, die höchste Prämie tut er dir finanzieren, gerade eben den Mechanismus eigentlich auszuhebeln, dass du noch nicht zum Arzt gehst aufgrund der Gesundheitskosten.
Ja.
Ja, was ich noch spannend fand, ist, was du gesagt hast, Cornel, mit dem eben, vielleicht muss man sich daran gewöhnen oder vielleicht muss man sich auch eingestehen, als Gesundheit eben irgendetwas kostet und so. Und dass das vielleicht mehr ist als früher. Jetzt aber, wenn man Debatten anschaut, in den Medien oder auch in der Politik, da ist es immer eins gezeter wegen diesen Prämienerhöhungen jedes Jahr und so. Also gibt es da irgendwie auch Untersuchungen dazu, was die Leute wären bereit für ihre Gesundheit zu zahlen? Oder ist es einfach so, dass sie eigentlich möglichst wenig wollen zahlen für möglichst viel Leistung?
Es gibt immer mehr Untersuchungen dazu. Also jetzt egal, gerade etwas ist gegen zum Beispiel in den letzten Lebensjahren, wie viele Leute eigentlich bereit sind, um dort noch für Medikamente schlussendlich zu zahlen. Und also eben, die Studie hat eigentlich schlussendlich gezeigt, dass die Leute extreme hohe Kosten würden auf sich nehmen, zum schlussendlich noch die letzten Lebensjahre zu verlängern. Das ist so das eine von der wissenschaftlichen Seite. Und von der mehr politischen Seite her sieht man das halt auch, dass die Leute eigentlich bereit sind zum Zahlen für Gesundheit. Wenn man zurückdenkt an die Managed Care Initiative, die man gehabt hat. Und das Schweizer Stimmvolk hat eigentlich klar die Managed Care Initiative abgelehnt und eigentlich sozusagen gesagt, wir wollen die freie Arztwahl weiterhin haben und sind darum eigentlich auch bereit, um die Kosten zu zahlen. Also das finde ich ein bisschen ein Paradox eben auch genau. Man tut einerseits, beklagt man sich über die steigenden Kosten, andererseits ist man aber auch nicht bereit, um halt irgendwelche Abstriche zu machen.
Aber das Nein zu dieser Managed Care Initiative könnte man ja so interpretieren, dass man eigentlich nicht bereit ist, Abstriche zu machen.
Mhm. Also darum ist man bereit zu zahlen
dafür. Ja, das ist der Schluss, den du ziehst, wo vielleicht die Leute nicht so eins zu eins würden zustimmen, wo jetzt das abgelehnt haben, weil sie vielleicht das Gut von der freien Arztwahl höher gewichtet als die tieferen Kosten. Aber ich meine, es gibt ja in die Zukunft der Medizin, die wird ja nicht günstiger, oder? Es gibt ja da so schöne neue Gentherapien für seltene Krebskrankheiten, wo man kann Leben retten kann. Es kostet halt vielleicht etwa 1 Million pro Fall oder so. Ist das denkbar, dass das noch öffentlich finanziert wird in Zukunft, wenn das wirklich mal auf den Markt kommt? Und man weiss ja, Novartis ist da dran, so Sachen am entwickeln.
Also es gibt ja schon so schweineteure Therapien, gibt es ja schon, die schon auf dem Markt sind.
Und die werden finanziert?
Ja, das ist, also da kenne ich mich auch zu wenig aus, weil ich halt mit dem auf dem Notfall nichts zu tun habe, mit so teuren Therapien. Mhm. Das läuft alles über die Onkologen, also über Krebsspezialisten. Oder vieles halt von dem. Aber was sicher ist, ist, dass es muss über die Krankenkasse quasi beantragt werden und dass es du gut musst begründen, warum das der Patient Anspruch hat auf die Therapie. Und dann wird es unter Umständen gezahlt oder nicht, aber da kenne ich mich zu wenig aus.
Aber es ist natürlich auch so, eben, dass man eigentlich sozusagen die Kosten-Nutzen-Evaluation sozusagen, ob jetzt ein Medikament oder wie viel darf eigentlich ein zusätzliches Lebensjahr kosten. Die Diskussion ist natürlich zum Beispiel in Großbritannien ist relativ hoch oder gross. Und dort sagen wir zum Beispiel, dass sie nennen es den Quality Adjusted Life Year. Also das heisst, ein zusätzliches Lebensjahr in perfekter Gesundheit darf eigentlich so zwischen 20.000 und 30.000 Pfund kosten. Wenn nachher sozusagen ein Medikament zu teuer ist, dann wird es nicht bezahlt. In der Schweiz ist das bis jetzt eigentlich weniger der Fall, sondern es wird weniger strikt angewendet, als das zum Beispiel jetzt eben gerade in Großbritannien der Fall ist. Aber ich denke, das ist etwas, was wahrscheinlich auch in Zukunft auch wieder mehr muss debattiert werden. Aber das Problem ist, niemand will sich natürlich die Finger verbrennen.
Wenn tun ihr euch eigentlich die Finger verbrennen? Auf dem Notfall oder im Spital? Also wie häufig kommt die Situation, wo man dann halt wirklich auch muss entscheiden oder vielleicht auch mal mit einem Patienten reden, dass er vielleicht irgendwie seine Meinung nochmal überdenken sollte über sein eigenes Leben oder über das Verlängern von seinem Leben. Also ihr seid ja eigentlich auch mit dem konfrontiert, oder? Also jetzt eben zum Beispiel, klar, eben wissenschaftlich kann man das dann halt eben so quantifizieren mit irgendwie, wie teuer ist es, ein Jahr noch leben, mehr oder weniger im Saft. Bei euch steht ja dann einfach eine Person vor euch, oder, die eventuell weiterleben will, oder eben, sie wollen vielleicht eine Therapie, oder also es muss ja vielleicht auch nicht immer nur um Leben und Tod gehen, es kann auch um das Kniegelenk gehen, oder es kann ja auch eben um Mobilität gehen im Alter, oder.
Gut, aber dort ist halt, also jetzt gerade wenn es blöd gesagt nicht um Leben und Tod geht, dann Natürlich diskutiere ich das auch mit den Patienten, aber das ist dann eigentlich weniger mein Ding, ob du jetzt noch eine Knieprothese machst oder nicht. Das, mit dem habe ich einfach nichts zu tun. Mhm. Also das ist, oder ein, ja, vielleicht mal einen Herzschrittmacher einlegen, das ist vielleicht mal noch etwas, wo du musst anfangen zu diskutieren auf dem Notfall. Macht jetzt das noch Sinn oder macht das nicht Sinn? Aber auch da sind eigentlich die Kosten, jetzt zum Beispiel von einem Herzschrittmacher, sind in der letzten Zeit sicher gesunken und man macht es grosszügiger, als man es vielleicht früher gemacht hat, ja. Auch noch bei alten Leuten. Aber da habe ich eigentlich wenig damit zu tun. Und wenn ich muss diskutieren mit Patienten oder Angehörigen, ob jetzt eine Therapie noch Sinn macht oder ob jetzt halt vielleicht einfach doch der Schluss gekommen ist, dann ist das nicht auf wirtschaftlicher Basis. Also gar nicht.
Ja klar, auf dem Notfall sind sicher ein bisschen andere Diskussionen oder Angelegenheiten. Ja, aber
also dann geht es darum, wie ist das Outcome zu erwarten? Hast du ein gutes Outcome zu erwarten? Hast du ein Outcome zu erwarten, das der Patient noch hätte wollen? Und wenn das so ist, dann machst du vielleicht mal noch eher etwas, als wenn, wenn etwas zu erwarten ist, wo der Patient nicht mehr wollte, wo er sich noch hätte äußern können, dann machst du es nicht. Aber dann machst du es nicht, weil es dem Patient sein mutmaßlicher Willen ist. Und dann machst du es nicht, weil es jetzt noch so und so viel wird kosten oder nicht kosten. Oder
ja, du bist ja jetzt noch nicht gerade mehrere Jahrzehnte in diesem Beruf, aber also weißt du irgendwie, was vielleicht eben ältere Ärzte auch irgendwie über das sagen, wie sich überhaupt eben die Rollen auch Arzt-Patient, die hat sich ja verändert. Oder auch wenn du jetzt mit dem 62-jährigen Chefarzt redest oder was auch immer. Oder ist das ein Thema bei euch?
Das hat sich sicher geändert, ja. Also es hat sich sicher geändert zum einen, eben, dass man halt mehr das Ganze als Dienstleistung anschaut, die 24 Stunden vorhanden ist. Es kommt auch häufig das Argument, ja, ich zahle ja Krankenkasse und ich zahle jedes Jahr mehr Krankenkasse. Also darf ich auch dann, wenn ich jetzt gerade will, auf den Notfall komme, auch mit etwas, was wir vielleicht nicht finden, gehört auf den Notfall. Das ist sicher ein Aspekt. Ich glaube, bin auch überzeugt, dass es an der Bildung fehlt von den Leuten. Also, dass wir jetzt halt vielleicht unsere Generation noch gerade so noch gelernt hat von den Eltern, mit was kann man mal daheim im Bett bleiben und mit was sollte man halt vielleicht zum Doktor oder wenn sollte man zum Doktor. Und dass die jüngeren Leute das einfach nicht mehr wissen. Also, ich meine, wir haben Leute auf dem Notfall, die seit 2 Stunden verkältet sind und das Gefühl haben, das geht jetzt gar nicht und wir müssen jetzt sofort etwas machen und das ist furchtbar und das ist ganz, ganz schlimm. Also, ich meine, das können wir uns nicht vorstellen. Also,
du musst es jetzt so tun, als wären wir alle schon mega alt. Nein, wir sind ja alle so um die 30.
Nein, und das andere aber, ist ja schon auch noch...
Was sind denn das wirklich, so 20-Jährige oder was, die mit dem Schnupfen auf einen Notfall kommen? Okay. Ja. Crazy shit.
Also abgesehen davon, das finde ich eigentlich noch fast beunruhigender, dass es auch zum Beispiel Mütter gibt von zum Beispiel 17-, 18-jährigen Kindern oder quasi Erwachsenen, die anrufen und fragen, ja, mein Sohn hat so wahnsinnig Halsweh. Was kann ich jetzt noch machen? Kann ich vorbeikommen und überhaupt?
Okay. Mhm.
Und wo der Stunde später wieder anruft, egal wie gut dass du ihnen erklärst, dass es in einer Stunde auch noch wird vorhanden sein und in 10 Tagen vielleicht auch noch wird vorhanden sein, läutet es in einer Stunde wieder an und fragt, ja, aber ob sie jetzt nicht gleich vorbeikommen können, weil es ist immer noch so mega schlimm. Aber und das andere ist halt schon, der Dr. Google ist halt schon auch, der hat Einzug gehalten. Also es kommen, die Leute kommen ganz, ganz häufig, eben nicht mehr wie früher auf den Notfall oder zum Doktor, im Sinne von der Doktor weiss eh, was er macht, das ist der Gott in Weiss, sondern sie kommen und sagen, ja, ich glaube, ich habe das und das und ich möchte jetzt das und das und so.
Aber hätte das auch positive Aspekte, dass sich jetzt vielleicht heutzutage ein Patient auch vielleicht mehr Kompetenz selber zuspricht?
Also ich finde das, grundsätzlich finde ich das gut, wenn der Patient mehr Kompetenz hat, weil etwas, was mich wahnsinnig nervt zum Beispiel, ist, wenn ich, sagen wir, eine 70-jährige Frau habe, die hat 10 Medikamente und sie kann mir weder sagen, was das für Medikamente sind, noch warum dass sie die hat. Also da finde ich, man könnte sich irgendwie mal ein bisschen dafür interessieren, nur weil der Doktor sagt, man soll das schlucken, muss man es noch lange nicht schlucken. Also dort finde ich, ist es schon gut, wenn die Leute aufgeklärter sind und besser wissen, warum dass sie was haben und was sie genau haben und warum sie was nehmen müssen und auch können mitreden, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Aber es hat halt, finde ich, ehrlich gesagt auch Grenzen, weil ich meine, wenn ich mir muss sagen lassen von einem Patienten, was genau alles muss abgeklärt werden und in welchem Zeitraum und wie bitteschön und was nachher muss passieren, dann kann ich eigentlich dafür arbeiten, dann kann der Patient das selber machen.
Ich hätte jetzt noch gerne ein MRI für meinen Kopf.
Genau, zum Beispiel.
Und so gesamtökonomisch, sind das überhaupt Sachen, also tut man das, ist das irgendwie, wird das erforscht oder ist das, sind das so zu softe Parameter für
eine Gesundheitsökonomie? Nein, also ich meine, also wenn man so schaut, was so gerade Informationen sind, das ist natürlich sehr wichtig, weil eben, man sagt ja, es gibt so die asymmetrische Information, das heisst, dass der Arzt natürlich eigentlich viel mehr besser weiss, was schlussendlich nötig ist. Und der Patient ist natürlich eigentlich der Unwissende. Und eben was in dem Zusammenhang, was man natürlich auch ab und zu oder was sehr stark analysiert wird, wird überhaupt die ungleiche Information wird ja ausgenutzt vom Arzt. Sprich, du der Sachen verkaufen, sozusagen verschreiben, die schlussendlich eigentlich nicht unbedingt im besten Interesse des Patienten sind. Aber natürlich, ich sage jetzt auch, ich meine, so in einem Spital, auf dem Notfall, spielt das sowieso keine Rolle, oder nicht sowieso keine Rolle, sondern nicht so eine grosse Rolle. Ich meine, das ist natürlich vor allem ein Problem, wenn man in seine eigenen Taschen wirtschaften kann, wie wenn man zum Beispiel halt eine eigene Praxis hat. Und ich kann mir schon vorstellen, umso mehr Kompetenz, umso mehr Wissen, dass ein Patient heutzutage hat, umso kleiner wird eigentlich der Informationsunterschied sein. Und von dem her kann man das auch eigentlich als positiv anschauen.
Also ja, es ist eigentlich sogar etwas, was uns, ich glaube, das ist früher noch mehr passiert, was uns eigentlich überfordert, wenn uns Patienten sagen, ja, sie müssen entscheiden, sie sind der Doktor. Also ich bin mir eigentlich gewöhnt, dass ich einem Patienten erklären kann, was Sache ist und verschiedene Varianten kann aufzeigen, verschiedene Vor- und Nachteile und dass dann quasi der Patient aufgrund von diesen Informationen, wenn er die verstanden hat, entscheidet, was er möchte für sich. Aber man hört immer noch sehr viel, vor allem so ein bisschen von älteren Leuten, ja, Frau Doktor, das müssen doch sie mir sagen, sie sind doch der Doktor. Mhm. Man muss auch sagen, ja, ich kann Empfehlungen abgeben, aber ich weiß ja nicht, was die Person für sich will. Also.
Ich nehme noch ein bisschen an dem Beispiel, das du erzählt hast, dass irgendeine Mutter anruft, wegen ihrem Teenager Halsweh hat. Also, bis so ein Telefon mal bei euch landet, was muss da alles schief gehen? Es muss erst mal außerhalb von der Öffnungszeiten sein, von sonstigen Anlaufstellen, oder?
Also es muss entweder außerhalb der Öffnungszeiten sein von sonstigen Anlaufstellen oder man hat wie so häufig einfach keinen Hausarzt mehr und denkt sich, ja, der Notfall ist ja eh da.
Ist das irgendwie ein städtisches Problem? Also wir kommen ja alle so ein bisschen aus einem ländlicheren Kontext, wo es halt wirklich normal war, dass du irgendein Hausarzt gehst und wenn es wirklich irgendwie so 10 Tage Halsweh gehst, ja, dann bist du vielleicht mal zum Hausarzt gegangen oder so.
Also ich glaube, es ist nicht nur ein städtisches Problem. Gut, das Ländlichste, was ich gearbeitet habe, ist Sursee, aber das ist schon ein Unterschied zu Luzern. Wobei auch dort hat es die Leute, wo, eben so die Patienten, die einfach nicht auf einen Notfall gehören und auch nicht zu den Zeiten, wo sie kommen, auf den Notfall gehören. Ja, also ich weiß auch nicht genau, wie fest dass es Erziehung ist oder wie fest dass es Erwartungshaltung ist. Oder auch sicher, ein Problem ist sicher auch, dass es tatsächlich einfach Hausarztmangel gibt. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, ich hätte schon einen Hausarzt, wenn mich einer würde nehmen, weil sie halt einfach keinen findet. Und dass man nicht einen Hausarzt hat, wenn man, ich weiß nicht, sagen wir, man wohnt in Büren, dann will man nicht einen Hausarzt, der in Meggen ist. Weil das ist einfach Blödsinn. Nein. Ein Hausarzt muss eigentlich dort sein, wo du bist, oder wenigstens einigermaßen in der Nähe. Und das ist auch etwas, was du häufig hörst, dass sie nicht genommen werden oder nie genommen werden, was einigermaßen distanzmässig Sinn macht.
Okay.
Und das ist überall, das ist nicht nur in der Stadt.
Aber in der Stadt findest du ja easy einen Hausarzt oder Deutsch?
Ja, in der Stadt ist es wahrscheinlich sogar einfacher, einen zu finden. Könnte ich mir jetzt vorstellen, das weiß ich jetzt wenig.
Sind ja auch die Hausärzte, das ist ja manchmal auch so eine heilige Kuh, oder? Also so auch politisch ab und zu. Das sind ja noch so die grossen, wie sagt man, die grossen selbstlosen Dienstleister, ist ja meistens so das Bild, oder? Der Hausarzt, der eigentlich nur für seine Patienten da ist, oder? Also hängt sicher auch noch damit zusammen, dass man manchmal eben auch vielleicht diesen Göttern in Weiss irgendwie noch trauert von früher.
Ja, und dass es halt schon Hausärzte gibt, die irgendwo im Krachen raus arbeiten und 24 Stunden für Patienten da sind, 7 Tage in der Woche, die gibt es halt schon immer noch.
Mhm. Aber sind denn die jetzt, weißt du das, ist denn das ein sehr effizientes Modell, der Hausarzt, wo?
Also, was sicher ist, es wird immer mehr diskutiert, eben weil halt tendenziell mehr chronisch kranke Leute gibt, die Leute länger leben und zusätzlich eigentlich immer weniger Hausärzte rum sind, weil eben weniger eigentlich das Interesse haben, um in einer als Hausarzt tätig zu sein, sondern eben vielleicht lieber als Spezialist oder in einem Spital sind. Überlegt man sich immer mehr auch Alternativen, wie kann man eigentlich die Grundversorgung, wie kann man die eigentlich noch sichern? Und da gibt es natürlich schon unterschiedliche Modelle, wie zum Beispiel eben, es wird jetzt auch immer mehr diskutiert, sind die Nurse Practitioners. Das sind eigentlich besser ausgebildete Pflegefachpersonen, Die nicht die gleichen Kompetenzen haben wie ein Hausarzt, aber sie haben jedoch sicher relativ gute Kompetenzen und auch ein gutes Wissen. Also das ist nachher je nachdem auch universitären Abschluss oder Fachhochschulabschluss und die können nachher viele Arbeiten eigentlich auch übernehmen, die der Hausarzt vorne gemacht hat und auch Hauspsych und so weiter. Oder alternativ, was auch ist, sind so die Flying Docs. Also das sind nachher die, die mit den Autos unterwegs sind und eigentlich einfach nur ein nach dem anderen Hausbesuch machen. Also es wird momentan stark überlegt, auch von politischer Seite, wie will man den Ärztemangel angehen. Aber was eben, das ist mir wirklich eigentlich jetzt momentan am Elaborieren oder am Probieren herauszufinden, wie könnte man das neu gestalten. Es gibt auch noch einfach die Idee, man bildet mehr Ärzte aus. Ob es durch das mehr Hausärzte gibt, das wird sich in den nächsten Jahren mal zeigen. Aber ich glaube, im Allgemeinen kann man wahrscheinlich tendenziell sowieso mehr Ärzte brauchen.
Mhm. Aber ich glaube schon, dass es auch andere Ansätze braucht als einfach mehr Ärzte. Weil es ist schon so, dass nicht einfach alles in der Kompetenz des Arztes muss sein. Man muss auch sehen, dass irgendwie ein Arzt, der vor 50 Jahren studiert hat, hat wesentlich weniger müssen wissen oder müssen können als jemand von heute, weil er halt einfach das Wissen zunimmt. Und du kannst wie das alles gar nicht managen. Du kannst auch nicht von einem Hausarzt erwarten, dass er auf der ganzen Bandbreite à jour bleibt. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Das geht einfach nicht. Und es gibt zum Beispiel auch Modelle, ein Kollege von mir, der auf dem Notfall gearbeitet hat, mit mir auf Pflegefachmann ist und Notfallausbildung zusätzlich gemacht hat, der geht jetzt in eine Firma und ist eigentlich in dieser Firma wie so der Gesundheitszuständige. Also der kann das wie so ein bisschen von sich aus anfangen aufbauen. Und die Idee ist so ein bisschen grob gesagt, dass der so ein bisschen eine Art Case-Management macht von Leuten, die zum Beispiel einen Unfall hatten. Also dass der schaut, dass die rechtzeitig in Kontrolle gehen, dass der Wunden anschaut, dass der aber auch schaut, dass man zum Beispiel jetzt für einen Bauarbeiter, der es beigebrochen hat, dass der einen alternativen Job kann machen kann, irgendwo im Büro während diesen 6 Wochen, wo er ausfällt. Dass er nicht halt einfach 6 Wochen ausfällt, weil man auch weiss, dass das Risiko, dass der langfristig noch mehr ausfällt, grösser ist, je länger dass er wegbleibt vom Arbeitsplatz. Und der ist aber auch dafür zuständig, dass zum Beispiel Leute, die einen Schnupfen haben, halt zu ihm gehen und von ihm beraten werden, was kann ich jetzt machen mit dieser Verkältung und nicht wegen dem zum Hausarzt münden. Das ist etwas, was eine Pflegefachperson problemlos machen kann. Und so kann man an ganz vielen verschiedenen Orten ansetzen und eben quasi ein niederschwelliges Angebot machen. Ich meine, wenn du in deiner Firma weisst, ich kann jederzeit zu dem, solange der rum ist, dann ist das Angebot ja sehr niederschwellig, wenn du das in der Firma kannst wahrnehmen kannst. Mhm. Und die Idee ist, dass es zu weniger Ausfällen am Arbeitsplatz führt und dass es halt auch zu weniger unnötigen Arztkonsultationen am Schluss führt. Also es gibt verschiedene Ansätze.
Aber ist das eine öffentlich finanzierte Stelle? Oder
zahlt Nein, ich glaube, das zahlt die Firma. Das weiss ich jetzt weniger, aber so wie ich ihn verstanden habe, zahlt das die Firma. Mhm. Ja. Und er hat wie mal so 20% dort angefangen. Und jetzt haben sie gemerkt, dass es einfach irgendwie ein riesen Ding ist und dass das eigentlich super funktioniert. Und er ist mega interessiert, das weiter aufzubauen und ist jetzt quasi 100% wechselt auf das.
Mhm. Ja. Ja, ein spannendes Modell finde ich zum Beispiel auch noch. Es gibt so eine neue App, wo man eigentlich gerade so die virtuelle Arztpraxis hat. Also das heisst, man kann entweder schreiben miteinander, also per sozusagen WhatsApp oder so, kann man einen Arzt gerade um Inputs und um Hilfe fragen. Andererseits kann man natürlich auch mit der Kamera kann man noch eine Direktverbindung mit dem Arzt aufnehmen. Und das sind auch so Modelle, oder, wo je nachdem effizienzsteigend werden können. Natürlich kann man mit so einer App kann man natürlich auch nicht alles, also wenn etwas gerade jetzt wirklich irgendwie akut ist oder irgendjemand hat riesige Schrammen oder irgendetwas, bringt das natürlich je nachdem nichts. Aber so kleinere Fälle, wie zum Beispiel, ich habe einen Schnupfen, was soll ich jetzt genau machen? Also, dass man da vielleicht weniger auf dem Notfall landet, sondern das halt schnell mit dem E-Doktor besprechen, könnte ich mir jetzt zum Beispiel noch als interessantes Modell auch vorstellen.
Ist das von einer Krankenkasse oder die App?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass unterdessen eine Krankenkasse auch im Dings hat, in einem Modell.
Mhm. Es gibt ja schon die Telemedizin-Modelle,
ja, genau.
Oder, wo man auch weniger Prämie zahlt, wenn man zuerst mal anrufen nimmt.
Ja, und ja, ohne jetzt da Werbung machen für eine Versicherung, aber ja, es gibt so ein Casamed-Modell, wo das genau Bestandteil ist davon. Mhm. Ja.
Aber ich meine, jetzt gerade so mit einer Telemedizin oder zum Beispiel das Medphone ist so ein klassisches Beispiel. So ein, das ist, glaube ich, eine 0900er-Nummer, die man anrufen kann und sagen, ich habe das und das Problem. Und dann hat es dort, ich glaube, es sind größtenteils MPAs, also medizinische Praxisassistentinnen oder auch ehemalige Pflegefachfrauen, die dort am Telefon hocken und dann einem halt beraten. Aber die haben halt wieso, weil Telefonberatung etwas wahnsinnig Schwieriges ist. Und das ist auch etwas, was wir auf dem Notfall immer wieder das Problem haben. Du läufst ganz, ganz häufig darauf aus, dass du musst sagen, schau, ich kann ihnen am Telefon nicht sagen, was das ist, sie müssen vorbeikommen. Und beim Medphone ist genau das gleiche Problem, dass sie halt wie so, ich glaube, die haben wie so Schlagwörter, zum Beispiel Brustschmerz. Und sobald die das Wort Brustschmerz hören, heisst es einfach ab in Notfall. Dann fragen sie gar nicht weiter. Also ich habe schon mal eine gehabt, die über das Medphone mit Brustschmerz auf den Notfall geschickt worden ist, weil sie vom Wespe gestochen worden ist an der Brust. Ich meine, das hätte man nicht auf dem Notfall müssen zeigen, zum Beispiel. Oder Klassiker ist Kopfweh und Erbrechen, wo halt auch so ein Warnsymptom ist. Aber wenn man weiterfragen würde, hat die Person schon lange eine Migräne und hat immer Kopfweh und Erbrechen in Kombination.
Zeugs Hopfen am Vortag.
Zum Beispiel. Und dort würde ich halt, das weiss ich halt auch zu wenig, aber dort würde ich auch gerne wissen, was die eigentlich, ob es die Zahlen gibt, was die quasi an Konsultationen können verhindern können, ob das überhaupt etwas bringt oder ob die halt einfach ihr Geld machen mit ihrer 0900er-Nummer und viel mehr ist dort eigentlich nicht dabei. Also das weiss ich halt einfach nicht.
Da sind wir ja schon fast so ein bisschen in der Zukunft angelangt mit Apps und Medical Nurses und irgendwelchen Leuten, die jetzt bei Firmen arbeiten und das Case Management machen.
Und ich warte auf einen Robodoc.
Ja, habt ihr das Gefühl, ist das, eben, müssen wir irgendwie auch, wie, muss man vielleicht auch die Rolle irgendwie vielleicht neu denken, wenn man überhaupt eben die ganze Diskussion geschickt will weiterführen?
Ja, unbedingt.
Oder,
ja, unbedingt. Also ich meine, es gibt zum Beispiel auch, was ja auch immer wieder in den Medien war, ist da das neue Informatiksystem, das das Kantonsspital ja einführt, wo ja wahnsinnig viel kostet und eine riesen Entwicklung dahinter steckt. Aber eine von den Ideen von dem ist eigentlich, dass man wie ein gemeinsames System hat und dass zum Beispiel jetzt auf den Notfall bezogen, die Pflege, die der Patient entgegennimmt, ein kurzes Gespräch führt mit dem Patienten und schon mal gewisse Sachen untersucht und dass ihr das System einspeist, also entweder mit Spracherkennung oder mit halt eintöckeln und anwählen. Und ich als Arzt quasi das Zeug, das sie schon gefragt hat, nicht noch einmal muss fragen. Und das könnte theoretisch meine Arbeit massiv effizienter machen, weil die Pflege eigentlich, jetzt gerade ausgebildete Notfallpflege, weiss extrem gut, was sie fragen müssen. Und ich muss dann eigentlich wie nur noch in die Tiefe. Aber das ist so ein Ding, wo man irgendwie immer noch, auf der einen Seite ist es meine eigene Gewohnheit, dass ich quasi mein Gespräch mit dem Patienten einen gewissen Aufbau brauche, um den Patienten kennenzulernen und um mein Schema quasi abhandeln, dass ich mein Schema im Kopf, dass es irgendwie immer noch stimmt. Mhm. Weil es halt einfach komisch ist, wenn du zu Patienten reingehst und sagst, ja, das und das haben sie ja schon erzählt, jetzt möchte ich gerne wissen, wie ist denn mit dem und dem. Mhm. Auf der anderen Seite müssen wir wahrscheinlich, das ist halt auch ein Lernprozess, wo man so ein bisschen davon wegkommen und halt einfach wissen, gut, das, was die Pflege schon gefragt hat, das muss ich halt konsequent nicht mehr fragen, weil häufig heisst es halt von den Patienten auch, ja, warum fragen sie jetzt das nochmal? Das hat mich ja Frau Müller schon gefragt. Mhm. Und so kannst du natürlich, wenn die Pflege mir quasi die Hälfte von meinem Gespräch schon abnimmt und die Hälfte der Untersuchungen schon macht, was ich machen kann, was ich nachher nicht mehr machen muss, dann kann ich doppelt so viele Patienten, blöd gesagt, in der gleichen Zeit anschauen, wie wenn ich das auch noch machen muss. Oder? Und es geht dann auch so weit, dass dann quasi aus dem ganzen System raus, wie auch die ganze Administration schon erledigt ist. Also, dass ich nicht wie jetzt quasi separat aufschreibe, was ich mit dem Patienten rede und das dann separat muss dokumentieren und in den Bericht umformen, sondern dass das alles genau aus dem System raus schon rausgezogen wird, also dass eigentlich die Effizienz schon gesteigert wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man so ein bisschen als Doktor ein bisschen weg muss von dieser Rolle. Man muss halt mehr Aufgaben abgeben. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass man Kompetenzen muss abgeben muss, was aber auch durchaus möglich ist. Also es gibt genug kompetente andere Leute. Und darum bin ich auch nicht so überzeugt, ob es unbedingt mehr Doktor braucht. Ich glaube, es braucht vor allem mehr gut ausgebildete Pflege.
Mhm. Das ist die Vision von der Ärztin.
Ich habe Angst um meinen Job.
wo du jetzt so Software-Geschichten angesprochen hast.
Was für Geschichten?
Software-Geschichten und so. Das ist ja wieder, also ich habe ja keine Ahnung, aber ist das einfach ein System, das jetzt im Kanton Luzern kommt oder kommt das gesamtschweizerisch?
Also es kommt einfach mal im Kantonsspital Luzern.
Okay.
Ich glaube, das System ist sogar das erste Mal eingeführt in ganz Europa, genau. Oder in ganz Deutsch.
In Deutsch, Europa ist
glaube, in ganz das erste Mal. Aber es gibt natürlich ähnliche Systeme, die schon existieren oder auch andere Spitäler nutzen. Aber wahrscheinlich auch ein Problem, das du oder wo da damit auch gerade wieder ein Kunde ist, eigentlich die Austauschbarkeit oder eben, oder Austauschbarkeit, oder die, wie schaffen eigentlich die Systeme zusammen? Eigentlich wäre es ja je nachdem auch gut, wenn wir die noch vernetzen untereinander auch noch, dass man eigentlich so wie sogar ein gesamtschweizerisches System hat oder so. Ich sehe eigentlich auch der grosse Lernprozess, wo man eigentlich kann, also wenn man jetzt die Daten noch analysieren, ich meine, das genügt eigentlich auch innerhalb von einem Spital, aber wenn man die Daten, wo so erfasst werden, analysieren, kann man vielleicht auch gewisse Fehler erkennen oder auch wie das so im Patientenverlauf, wo dass man vielleicht auch effizienter sein kann. Oder ich habe nur irgendwie jetzt zum Beispiel, ich glaube, intravenöse Antibiotika-Verabreichung, die zum Teil einfach viel zu lang gemacht wird, wo man je nachdem auch oral nachher verabreichen kann, kann man auch zum Beispiel innerhalb vom System kann man zum Beispiel auch wieder irgendwie so wie so Flags oder so Aufrufe eigentlich an Arzt schicken. Hast du dir schon mal überlegt, könnte man nicht zum Beispiel wechseln jetzt von intravenös zu oral und nur, oder auch mit so kleinen Informationstools eigentlich kann man auch schlussendlich wieder Kosten sparen. Und ich glaube, da in den neuen Technologien, da steckt eigentlich noch einiges an Potenzial, das man ausnutzen könnte.
Ja, ich glaube auch bezogen auf Patientensicherheit. Also zum Beispiel habe ich, als ich in Bern gearbeitet habe, immer ein relativ weit entwickeltes elektronisches Verordnungssystem gehabt. Das heisst, dass du alle Medikamente elektronisch erfasst und elektronisch eingibst, ob das weitergegeben wird, wenn ja, in welcher Form und in welcher Dosis. Und jedes Medikament, das du dazugibst, das System in sich quasi selber kontrollieren, gibt es etwas, das dagegen spricht, dass das Medikament gibt. Also zum Beispiel, es interagiert mit dem Medikament XY, das der Patient schon hat. Es kann Kreuzreaktionen geben, allergisch zum Beispiel. Oder der Patient ist allergisch und du checkst es nicht und gibst es ein. Und das System sagt dann dir, hey, Moment, der Patient ist im Fall allergisch auf das Antibiotikum. Also ich glaube, so kannst du auch wieder Fehler vermeiden und so kannst du natürlich auch Kosten vermeiden, weil es gibt, es ist ein unhuren Kostenpunkt, was Fehlmedikation im Spital angeht. Und ich glaube, mit so einem elektronischen System kannst du die Fehler gut eindämmen. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, also wegen dem System, das kommt aus den USA. In den USA ist das relativ verbreitet. Und ich weiss nicht, ob es in Holland schon gibt, aber es ist sicher ist das Kantonsspital eines der ersten oder sogar das erste, das in der Schweiz quasi importiert oder halt jetzt auf die Schweiz anpasst. Und ich meine, häufig bei so Systemen, irgendein Spital ist immer das Erste, was so eine Software irgendwie macht. Und häufig kommen dann ganz viele Nachahmer hinterher, die das System halt quasi auch für sich übernehmen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann noch mehr Spitäler gibt, die das brauchen, aber ich meine, die Illusion, also das ist für mich ehrlich gesagt eine Illusion, dass das gesamtschweizerisch irgendwie einheitlich gemacht wird.
Aber das ist auch ein grosser Punkt immer wieder in der Gesundheitskostendiskussion, ganz Spitalplanung etc., wo immer noch Kantone machen. Wie sinnvoll ist das in einem kleinen Land wie die Schweiz, dass jeder Kanton für sein Spital kämpft und jeder Kanton will noch irgendwie komplizierte Herzoperationen durchführen und so. Ist das nicht auch ein grosser Kostentreiber?
Ja, ich würde sagen, eben grundsätzlich ist natürlich, der Kanton ist für die Spitalversorgung zuständig. Also das ist einfach so gewachsen, historisch, und so ist das halt auch heute noch. Das heisst, es gibt eigentlich die meisten Kantone, oder alle Kantone haben ihre Kantonsspital, aber wo sie sich schon relativ stark unterscheiden, ist, wie sind die ganz genau ausgestaltet. Also da gibt es so Spezialfälle, wie zum Beispiel in Lausanne, wo eigentlich das Schiffs Universitätsspital ist Teil von der kantonalen Verwaltung. Das Gleiche sieht man auch noch in Zürich bei den Stadtspitälern, aber das sind so aussterbende Exemplar. Tendenziell geht man auch bei Kantonsspitälern geht's mehr und mehr in Richtung Privatisierung, dass eben zum Beispiel auch AGs schlussendlich gemacht werden, wo je nachdem der Kanton halt Hauptaktionär ist. Aber da ist mir schon, also eben, dass man eigentlich die kantonal, dass man so die den Einfluss vom Kanton, aber auch eben vielleicht von der Politik kann einschränken.
Aber ich glaube, wir sind schon noch sehr fest so in dem Denken, dass es halt in der kürzesten Weg muss eine spitalärztliche Versorgung geben für jeden in der Schweiz wohnhaften Bürger. Ich meine, wenn man sich die Distanzen mit, sagen wir jetzt, ein Extrembeispiel Australien vergleicht, dann ist ja das lächerlich, in welchem Abstand dass wir Spitäler haben.
Du kannst nochmal auf Deutschland schauen und es ist schon
genau,
ganz anders.
Genau, und ich meine, es geht dafür und wieder. Es geht zum einen eben, ist es sicher nicht schlecht, wenn du die medizinische Versorgung nicht hast. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich persönlich möchte lieber von einem operiert werden, der die Operation vielleicht 30 Mal im Jahr macht, wenn ich etwas Seltenes habe, als einer, der das einmal im Jahr macht, einfach nur, damit es dann auch noch gibt in dem Kanton, wo ich dann gerade bin. Also es macht ja schon Sinn, gewisse Restriktionen zu machen, dass man gewisse Zentren ernennt, wenn halt gewisse Spitäler bei gewissen Sachen eine gewisse Anzahl Fälle pro Jahr nicht erreichen, dass ihnen quasi die Erlaubnis, den Eingriff jetzt zum Beispiel zu machen, entzogen wird. Finde ich sinnvoll, weil es halt einfach um Patientensicherheit geht.
Ich meine, was ich noch einen Punkt finde, wo man vielleicht auch noch nicht, oder wo manchmal auch bei den politischen Debatten, wo immer um Kosten dreht, manchmal auch vergessen zu gehen, ist der Nutzen. Also irgendwie, ich meine, klar ist, das Gesundheitssystem kostet viel, aber es schafft auch extrem viele Arbeitsplätze in der Schweiz. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht ganz, ganz vernachlässig. Also wenn man denkt, eben all die, sagen wir es von da bei Versicherungen, es sind Ärzte, es sind Pflegezentren, es sind Pharmafirmen, es gibt x Bereiche, x Branchen, die eigentlich auch wieder zu der Wohlfahrt von unserem Dasein eigentlich beisteuern.
Von unserem Vaterland. Sag's doch einfach.
Ja, gut, man kann sie sogar irgendwie generell als auch Wirtschafts-, also als Standortfaktor auch anschauen. Ich meine, das kommt sicher auch in so etwas rein, dass du dann vielleicht als Firma, kann das auch ein Faktor sein.
Ja.
Vielleicht gerade bei grösseren Firmen, die da irgendwie tausende von Leuten irgendwie beschäftigen. Kann das auch ein Punkt sein, oder? Wie häufig werden vielleicht die Leute krank und wenn sie krank werden, wie gut ist die Versorgung und wie gut ist überhaupt auch die Absicherung, dass die irgendwie wieder am Arbeitsplatz erscheinen, oder? Mhm. Nicht irgendwo auf einem Spitalgang versauert, weil niemand sich um sich kümmern kann. Ja, aber spannend gewesen mit euch zwei.
Ja, danke vielmals.
Ja, merci auch. Neues Studio und ich glaube, das wäre es für heute.
Ja, genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao.
Danke, Busle.
Ciao.